Digital.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus trotz stetigem Wandel. Heute habe ich Joel Martinez zu Gast. Er ist Managing Director und Head of Development bei Misalvo Medical Software und bringt ganz viel Erfahrung mit aus der Wirtschaft. Ja, seit 15 Jahren hat er verschiedenste Rollen inne gehabt, CPO, CTO. Und welche Rollen er noch so hatte, kann er vielleicht gleich mal erzählen. Und er war in Startups unterwegs, aber auch in Großkonzernen. Und ja, im Moment ist er an der Schnittstelle von Produktentwicklung, Führung und ja, Technologie in einem sehr regulierten Markt. Und darüber werden wir heute auch sprechen, wie er seine Mitarbeiter führt, was gute Führung auch für ihn bedeutet. Und außerdem spreche ich mit ihm über ja, seine Passion, das Segeln, und er hat erst neulich beim Clipper Round the World Race teilgenommen und ist da durch den südlichen Ozean gesegelt. Was er dabei so erlebt hat, das möchte ich doch auch hier gerne erfahren und mit euch teilen. Und ja, steigen wir doch mal ein. Hi, Joel.
Hi Isabel, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Ja, also fangen wir doch mal damit an. Mit deiner Erfahrung auf der See. Welche großen, ja, Erlebnisse hast du dort gemacht? Das ist ja ein ganz anderes Leben auf der See, abgeschnitten von allem Normalen, sage ich mal, vom Alltäglichen. Wie war das so für dich?
Sehr erlebnisreich. Es gibt viele unterschiedliche Facetten. Es gibt die Teamfacette, es gibt die persönliche Facette. Auf die Teamebene, es war ganz, ganz schön mit ganz verschiedenen Leuten von unterschiedlichen Ländern und Wege zu kennenzulernen und mitzuarbeiten. Auf der persönlichen Ebene, es war sehr schön, wieder Anfänger zu sein. Ich habe in 20 ein, zwei gelernt zu segeln, aber kleine Boote. War noch nie in so eine große Yacht. Und jetzt so mit 46 Jahren etwas ganz Neues anzufangen und wirklich von Null zu lernen, das war eine Augenöffner für mich. Ich war die erste Stunde in einem Training komplett verloren. Und dieses Gefühl, komplett verloren zu sein, hatte ich sehr lange nicht. Das war schön.
Das glaube ich. Also, wenn auch verschiedene Nationen zusammenkommen, dann wird es ja auch besonders spannend. Wie viele Leute wart ihr denn auf einem Schiff?
Das Gesamtteam
Ja.
sind unterschiedlich, sind 50 Leute. Aber diese 50 Personen machen nicht den ganzen um die Welt herum,
Ja.
gehen, sondern es gibt eine kleine Gruppe, so normalerweise 5 oder 6. Der Rest, wir, so wie ich, wir kommen und gehen. Also die Clipper Around the World Race besteht auf 8 unterschiedliche Strecken. Es fängt in der UK, endet in der UK. Und ich habe die große Ozeanüberquerung gemacht. So, ich habe Südatlantik, Südozean und Nordpazifik gemacht. Aber ähnlich wie ich, es gab Personen, die haben 3, 4 Strecken gemacht. Es gibt Personen, die haben nur eine Strecke gemacht. Und so, die organisatorischen Teile ist, ne, wie bringst du eine vernünftige Menge an Leute für jede Strecke. Und du brauchst für jede Strecke mindestens so 14, 15 Leute plus Skipper plus Mate. Also der Skipper und der Mate, das sind Profis, die machen, also die haben das wirklich, können das richtig gut. Und der Rest der Crew sind in der Regel Personen wie ich, die einfach Amateure in diese Ocean Racen sind.
Und wie hast du dich dabei gefühlt? Ich meine, es ist ja eine Sache, sich vorzubereiten und dann die andere Sache auf dem offenen Ozean wochenlang. Wie lange warst du da genau unterwegs, da unterwegs zu sein?
2 Wochen, dann
Ja.
3 Wochen, dann 4 Wochen.
Wow.
Und das ist ganz, ganz anders. Du musst dich vorstellen, du bist in einem kleinen Container sozusagen und da wohnst du mit 15 Personen.
Ja.
2 Wochen lang ohne Duschen.
Okay.
Und du arbeitest ungefähr 12 Stunden am Tag, weil das Boot ist 24 Stunden am Tag, segelt er. Und das ist nur möglich, wenn du Schichten machst. Und in der Regel bist du müde, bist du manchmal kalt. Also zumindest die Strecken, die ich gemacht habe, waren kalte Strecken. Ich freue mich in die Reihenfolge, die ich genommen habe, weil ne, 2 Wochen hat sich super lang angefühlt, aber 3 Wochen ist noch länger, aber war nicht so anstrengend wie 2. Und jetzt die letzten 4 Wochen, das war okay. Also man passt sich ein, dein Körper passt sich ein. Und es ist wie beim Sport, ne? Das erste Mal, wenn du laufen gehst, es ist sehr anstrengend. Wenn du das 50. Mal laufen gehst, dann ist es ein bisschen leichter. Dein Körper hat sich daran gewöhnt, dein Kopf hat sich daran gewöhnt.
Das heißt, ihr habt auch in einer Kajüte zusammen gewohnt. Du hattest kein Einzelzimmer oder so, alle zusammen.
Nein. So, wir haben Bunks.
Ja.
Wir machen, was man nennt, Hot Bunking.
Aha.
Bedeutet, also in jeder Seite von dem Schiff, du musst dir vorstellen, es gibt ungefähr 5 Bunks.
Ja.
So, das sind 10 insgesamt. Theoretisch kannst du dann können 20 Personen an Bord sein. Was du tust ist, wir haben Schichten, so du teilst die Mannschaft in zwei. Und während eins schläft, der andere ist on deck und genau umgekehrt. So, Hot Bunking bedeutet, es gibt immer jemand, die an dem Bunk sein kann. Andere Person muss es freilassen.
Also
Wie war
konntest du
es
dich
wäre, außer
ja
die
da
Toiletten. Die Toiletten sind sehr, sehr klein und schwer zu nutzen, wenn das Schiff auf einem Winkel steht. Das Ding ist, du gewöhnst dich dran.
Okay.
Und du siehst, wie andere Menschen unterschiedlich dran sich gewöhnen. Also der Skipper, für ihn, das war ganz normal. Aber die ersten Tage für mich waren, was ist das? Wie lebe ich hier?
Ja. Vor allen Dingen frage ich mich, kannst du dich da überhaupt ordentlich erholen oder wie machst du das? Ist man dann nach so einer Schicht so kaputt, dass du dann einfach da einschläfst?
Ja,
Ja.
also ich kann dir sagen, in der letzten Strecke, also in der letzten von Südkorea nach Seattle, das erste Wochenende. Ich weiß nicht warum, ich habe bestimmt super schlecht geschlafen. Ich könnte nichts am Samstag. Ich glaube, Samstag bis Sonntag. Ich war kaputt. Wollte mit keinen reden und ich war einfach müde. Ein paar Tage später hat mein Körper sich daran gewöhnt, am Schlaf mit der ständigen Bewegung, die der Boot macht. Ich weiß es nicht. Ich war deutlich fröhlich, deutlich energetischer. Also, mein Körper hat noch ein bisschen Gebrauch, sich an dieses Schichtmodell dran zu gewöhnen. Ja. Es gibt manche Tage, solche und solche Tage. Es gibt manchmal, weil wir Notfälle nachts über haben, dann
Ja.
schläfst du noch weniger oder am Tag. Ja,
Ja, was hattet ihr da für Notfälle? Wetterbedingt oder dass es jemand schlecht ging?
das Typische. Es gibt diese ganz schöne, weißt du, wenn wir denken an Segelboote, wir denken immer an diese ganz große Segel ganz vorne, die heißen Spinnaker. Und auf diese Segelboote, die Spinnaker runterzubringen, braucht mehrere Menschen. Und der Skipper hat versucht, immer ein Spinnaker runterzunehmen in der Wachwechsel, weil wir sowieso wach sind. Ne? Denn er muss nicht die Leute wecken. Aber manchmal war das nicht möglich. War das nicht möglich, weil das Wetter hat sich plötzlich verändert, irgendwas ist schief gegangen. Und dann, es gibt einen Ruf, All hands on deck. Die Kollegen, ne, wachen die anderen Kollegen und dann müssen wir uns so schnell wie es geht unsere Kleidung anziehen, Lifevest anziehen und dabei sein zu helfen.
Das ist ja auch wie so ein Bootcamp.
Ja. Also, wir haben häufig so verglichen mit Krieg gemacht. Es war ein Kampf. Es war ein Kampf.
Das glaube ich. Und jetzt hast du ja auch erzählt, am Anfang wolltest du erst gar nicht erzählen. Wie habt ihr da aufeinander Rücksicht genommen in der Crew? Also weiß man das dann schon untereinander? Naja, jeder ist mal anders drauf. Oder wie hat das funktioniert?
Es gab einige in der Nordpazifik-Strecke, es gab einige Kollegen, die schon mich kannten von den vorherigen. Und wenn man sieht, dass jemand so ein bisschen da und ein bisschen ruhig ist, man fragt, hey, alles okay, wie geht's dir? Na, wir haben so ein bisschen, hey, was ist los? Like, naja, alles gut, ich bin nur heute ruhig. Und so achten wir aufeinander. Ne? Wir merken, wenn das Energieniveau von den anderen nicht so hoch ist. Und ich habe das gleiche an andere Leute gemacht. Und manchmal war die Antwort, ich bin einfach müde oder ich bin kalt.
Und hat das ja, also da musst du ja auch, dann bist du ja viel feinfühliger. Hast du das jetzt auch so für dich mitgenommen danach, nach diesen Trips, dass du jetzt auch anders auf Arbeit, auf deine Kolleginnen guckst? Oder ja, wie wirkt sich das so jetzt im normalen Alltag aus?
Das habe ich, also das mache ich immer, dass ich achte, na, wie geht es den Menschen? Ich glaube, auf der Segelboot ist intensiver, weil du siehst die Ups und Downs. Aber im Alltag, ich glaube, bei der Arbeit auch, du merkst, wir haben alle so ein Durchschnitt. Und wenn jemand super glücklich ist, dann fragen wir nach. Und wenn jemand so ein bisschen ruhiger ist, dann fragen wir auch nach. Was ich mitnehme von dieser Erfahrung ist wirklich dieser Work hard. Party Hard Kultur, das habe ich erlebt und das hat mir gut gefallen. Also auf dem Boot, es gibt viele stressige Momente. Danach lachen wir über diese Momente, ein Hafen mit mehreren Bieren zusammen und dieses Zusammenhalt verbessert sich. Es ist, als ob wir als eine Gruppe die Situation verdauen sozusagen, verarbeiten gemeinsam. Und das bringt uns zusammen. Jeder von den schwierigen Momenten, die wir zusammen erlebt haben, die waren stressig in dem Moment und so weiter. Aber danach, mit der Zeit, die sind wie ein Klebstoff zwischen uns. Also wenn wir uns treffen, wir fangen an, immer uns dran zu erinnern, alle diese Notfälle, alle diese Momente und alle die lustigen Sachen, die uns passieren, die wir erlebt haben.
Und gab es auch kritische Momente, wo du oder wo ihr als Crew vielleicht auch gedacht habt, oh, jetzt können wir irgendwie nicht mehr weiter segeln, weil uns ja irgendwie technisches Equipment fehlt oder weil es jemand so schlecht geht, dass wir ja jetzt irgendwie das abbrechen müssen oder ja.
Für mich ja, ich glaube für den Skipper nicht, weil er weiß es besser. Aber für mich ist, ich bin neu. Ne? Für mich ist alles neu, ich sammle neue Erfahrungen. Und es gab mindestens zwei Momente, wo ich mich drin habe, was ist hier los? Das geht nicht weiter. Eine ist eine Verletzung, hunderte Meilen von Kapstadt. Ich war am Schlafen und dann plötzlich höre ich All Hands on Deck. Aber der hat sich ein bisschen zu dringender gefühlt angehört. Und als wir kommen on deck, es war ein schöner Donnerstag, nachmittags, sonnig. Und das Boot war Richtung Wind. Und einer unserer Segel war am See, am Ozean, am Schwimmen. Ohne Erklärung, ne, was ist passiert und so weiter. Der Ruf ist, hol dir dieses Segel zurück. Und ich denke, das schaffen wir noch nie. Also erstmal ist ein Riesensegel. Jetzt hat es ist auf dem Wasser, es hat Wasser drauf. Ich habe nie erlebt, wie man so ein Riesending von Ozean zurückbringt. Und als wir damit anfangen zu kämpfen, das Wasser war sehr kalt. Deine Hände fühlen sich eingefroren. Und es gab, wir nehmen das Segel hoch, dann hast du Wasser auf dem Segel. Die wird sehr, sehr schwer. Und das hat, also, es gab mehrere Momente in die Aktion, wo ich dachte, das schaffen wir noch nie. Warum schneiden wir nicht lieber jede Linie hier und wir lassen den Segel weg und wir fahren weiter? Aber mit jeder Kollege, die denn dazugekommen ist, den waren wir als eine Gruppe kräftiger. Und dann haben wir es doch geschafft. Das war ein sehr stressiges Moment für mich. Aber dann, wenn du es überlebt hast, das ist für mich eine sehr schöne Erinnerung, wie die Mannschaft sehr schnell, sehr kooperativ etwas gelöst hat, die für mich schien unlösbar. Und dann ja, sind wir weitergefahren. Der zweite, den ich mich daran erinnere, das war am Anfang von Kapstadt nach Australien. Plötzlich ging der Herd nicht mehr. Gar nicht. Also wir haben einen Gasherd und in meinem Kopf geht, ach, die haben nicht den Gas, wie sage ich, nachgefüllt.
Angeschlossen.
Oder es gibt ein Problem, wenn wir nicht die Ersatzteile haben, dann können wir nicht kochen. Und das ist die erste Woche. Und ich weiß, wir haben noch 2 Wochen. 2 Wochen ohne Herd, das wird sehr schwierig auf dem Boot. Und ich erinnere mich, der Skipper guckt mich an. Joel, das Motto, take it easy. Wir werden das lösen. Und da merkt man, na, jemand, die schon Erfahrung hat und viel gesehen hat und diese verschiedenen Probleme auf dem Schiff angegangen ist und gelöst hat. Und jemand wie ich, die das nie erlebt hat, die weiß nicht, ob das lösbar ist, wie mein Sense of Urgency deutlich höher ist, als er hatte.
Ja, du hast ja auch mal geschrieben auf LinkedIn, Führung wird ganz einfach auf der See. Du hast ja auch gerade beschrieben, ihr habt nicht hinterfragt, warum ist jetzt dieses Segel da ins Wasser geflogen, sondern ihr habt einfach gemacht, was gesagt wurde, holt dieses Segel zurück. Gab es noch so Beispiele, wo du sagst, ja, da sieht man oder da hast du gesehen, Führung ist auf dem Boot ganz einfach.
Ja, also der Skipper ist Chef. Er hat viele, wenn nicht alle, die strategische Entscheidung genommen und dafür gestanden. Manchmal lief es schief. Er hat gesagt, hey, ja, das ist schief gelaufen, war mein Call, sorry dafür. Aber mit den Informationen, die er hatte, das schien eine gute Option. Aber auf dem Boot, du musst die Sachen schnell lösen. Und alle geben ihre Bestens, die Sachen so schnell wie möglich, so sicher wie möglich zu machen, wenn sie wissen, die Person, die das anspricht, hat auch die Autorität. Und zumindest in unserem Boot, mit unserem Team, die Personen, die Leitung genommen haben, in der Regel, also ich würde sagen, ich kann mich nicht erinnern, ein Teil, wenn das nicht der Fall war, haben gute Vorschläge, gute Entscheidungen getroffen. Und haben gute, wie gesagt, Direction gegeben, also was wir bräuchten, was wir tun mussten, um weiter zu segeln.
Auch gut, dass er oder sie sich dann auch mal entschuldigt hat. So, sorry, das war jetzt gerade
Ja.
mal nicht die richtige Entscheidung, aber unter Druck und den Bedingungen und allgemein passiert das ja mal. Habt ihr dann im Nachhinein auch irgendwie Entscheidungen noch mal hinterfragt oder war das dann einfach so und einfach weitermachen, weil da ist ja die Zeit nicht da?
Also die Entscheidung, die wir immer, immer hinterfragt haben, ist, warum tun wir die Spinnakers nachsüber? Weil in der Regel, es gab immer Probleme mit die Spinnakers nachsüber und dann musst du aufstehen, die Spinnaker runterbringen. Aber irgendwann mal, wir verstehen, wir sind in einem Wettbewerb. Wir wollen gewinnen. Und für Gewinne, es gibt einen Preis, den jeder von uns bezahlen muss. Und es ist in die Energie, die man investiert, wie viel Mühe du dich gibst in alles, was du tust, wie schnell du machst alles, was du tust. Und ich freue mich sehr. Ich habe von meinen Kollegen viel Motivation bekommen, weil ich habe gesehen, dass sie auch ihren Besten gegeben haben. Und dann willst du nicht derjenige sein, die da sitzt und sagt, nein, das mache ich nicht. Oder ich bin langsam. Oder ich gebe mir nicht die Mühe.
Welchen Platz habt ihr dann belegt?
Unterschiedlich. In die ersten 2 Strecken, wo ich war, waren wir Zweiter. Zweiter. Die letzte Strecke ist eigentlich von China bis Seattle. Von China bis Südkorea, wir hatten einen Zwischenstopp, da waren wir Neunter. Also vorletzter, weil wir sind also 10 gleiche Yacht. Von Südkorea bis Seattle waren wir Vierter. Ja.
Ja, im Prinzip ist doch dann, also auch wenn ihr natürlich auf einem guten Platz hingearbeitet habt, die Erfahrung ja noch viel mehr wert als irgendein Platz, oder?
Ja, es macht mir Spaß, aber gewinnst kann ich dir mitteilen. Du
Und
feierst härter mit deinem Team.
sehr gut. Ja, und wie war das dann? Du kommst wieder zurück in den normalen Alltag. Was nimmst du jetzt aus den Erfahrungen mit für dich auch, ja, privat, aber auch beruflich?
Also eine Sache, die ich bin, ist sehr, sehr dankbar für alle die Bequemlichkeiten, die Luxus, die wir haben. Also am Boot hast du ein sehr einfaches Bett, keine Garderobe, Toilette ist auch sehr simpel. Und zu Hause, du hast eine schöne Küche, du hast Geschirr. Also es gibt so viele kleine Dinge, die plötzlich, wenn du kommst zurück nach Hause, sagst, wow, das ist deutlich einfacher, als was es war. Von daher dankbar. Und das andere ist dieses Teamgefühl. Ich habe sehr schöne Beziehungen mit Menschen auf diesem Schiff. Ne? Wir teilen unsere Geschichten, wir teilen gemeinsame Erlebnisse, wir kennen zum Teil die Familie voneinander, weil sie werden viel besucht. Das war sehr, sehr schön. Und das Dritte ist, dieses Neuanfang, etwas neu. Wie fühlt es sich, etwas ganz neu zu machen? Als in der Fugen bekommen wir ständig Personen, die vielleicht nicht von dem Fach sind oder nicht so viel wissen wie du. Und es ist einfach zu vergessen, ne, wie viele Jahre du in dem Fach bist, wie viele Erfahrungen du gesammelt hast. Und du sagst, ach, wieso ist das nicht so, wie sagt man, selbstverständlich?
Ja.
Ist es nicht. Und diese Empathie habe ich auf jeden Fall gewonnen, weil ich war komplett Rookie auf dem Boot, ne, mit 4 Wochen Training. Und dann das Training war unvergleichbar also in Schwierigkeitsniveau mit was du eigentlich auf dem Schiff, also in die Ozeanüberquerungen erlebst. Und daher, das nehme ich auch mit. Ne, jedes Mal, dass ein neuer Kollege kommt, okay, wie kann ich dieser Person helfen, so schnell wie möglich, den Kontext, wo wir sind, so schnell wie möglich lernen, wie kann ich diese Person unterstützen, effektiv zu sein, effizient zu sein.
Ja, ich kann es verstehen, dass du sagst, danach bist du dankbarer. Also wenn ich zum Beispiel campen war, dann komme ich auch immer nach Hause und denke mir so, oh wow,
Genau.
muss jetzt hier nicht den Campingkocher anschmeißen, um irgendwie den Kaffee warm zu machen, sondern drückst nur auf eine Taste und musst nicht in ein Häuschen laufen, um zu duschen oder zur Toilette zu gehen, sondern du hast halt alles zu Hause und diese Dankbarkeit für die normalen, selbstverständlichen Sachen wieder zurückzuholen. Das finde ich auch total wichtig.
Ja.
Ja, bei Miss Halvo hast du ja auch zwei Rollen inne. Wie machst du das dann? Also ist das so fließend im Übergang oder teilst du denn deinen Arbeitsalltag? Wie funktioniert das?
So, das sind zwei unterschiedliche Gebiete. Also als Geschäftsführer von der Mesalo Medical Software in Spanien, dann habe ich administrative Tätigkeiten, na, von Gehälter zahlen, Rechnungen zahlen, prüfen und so weiter. Das ist ein bisschen anderes als meine Rolle in Freiburg. Die ist deutlich intensiver in der Organisation und beschäftigt sich hauptsächlich mit Softwareentwicklung. So unterschiedliche Gebiete. Und zum Glück heutzutage kann man diese administrative Teil Der geht relativ schnell. Ich habe ihn super optimiert. Ich habe meine SOPs, meine Rezepte, wie Sachen gemacht werden, sodass das nimmt nur minimal Zeit von mir, damit ich dann auf die Softwareentwicklung fokussieren kann. Und da investiere ich die meiste Zeit.
Ja, also auch viel mit AI-Tools, die du dann nutzt.
Auf jeden Fall. Auf
Naja.
jeden Fall.
Also du bringst ja auch Erfahrung mit aus dem Startup-Bereich und aus Großkonzernen. Das ist ja jetzt auch wieder ein größeres Unternehmen. Was sagst du so im Vergleich Startup, Konzernstruktur? Wie unterscheidet sich das?
Für mich gar nicht. Also wie ich agiere in das Unternehmen. Ich denke, Großkonzerne, was schön ist, ist, die haben Ressourcen. Also die haben Ressourcen, wenn du gute Ideen hast, vielleicht kannst du diese Ideen vorantreiben. Startups, du hast weniger Ressourcen, du musst dich sehr stark fokussieren. Aber was sehr gut funktioniert in beider Kontext und ist etwas, wo ich mich selbst fokussiere, ist, du musst agieren. Wenn etwas nicht passiert, es ist nicht der Kontext um dich herum, es ist du. Du bist der Unterschied zwischen etwas wird nach vorne gehen und etwas nicht. Und das bei Startup ist super wichtig, weil es gibt nicht so viele Personen. In Großkonzernen, man kann sich manchmal verstecken, ne? Es gibt große Teams und man kann ein bisschen passiv sein. Aber diesen Reiz, jeden Tag, jede Woche Mehrwert zu liefern und deine Arbeitsweise zu optimieren, einen Mehrwert zu leisten für deine Abteilung, für deine Kunden, das ist wertvoll überall. Und in dem Sinne, ich glaube, Großkonzerne freuen sich über Leute, die viel Agency haben und Startups freuen sich auch über viel Agency.
Jetzt gibt es ja auch Momente, wo du Geduld brauchst und du hast bei LinkedIn mal über Nelson Mandela und über seinen Führungsstil geschrieben. Was hast du dir von ihm ja so abgeschaut in Momenten, in denen wir Geduld brauchen?
Ja, also Nelson Mandela hat viele Jahre im Gefängnis. Und er hat sich sehr, ich glaube, in dieser Zeit hat er sich entwickelt und hat die Situation, he reframed die Situation. Also ich bin zu der Insel, wo er in Gefängnis war und einer der Geschichten, die uns erzählt worden ist, er hatte vier unterschiedliche Polizisten um ihn herum und er hat einen Besuch bekommen. Und er fängt mit dem Besuch zu sprechen und dann macht er eine Pause. Ah, Entschuldigung, ich habe etwas vergessen. I forgot to introduce my guard of honor. Und er hat immer die Situation ein bisschen so lustig kommuniziert. Optimistisch, also mit Optimismus. Und ich glaube, das hat ihn sehr charmant gemacht. Aber was ich ganz, ganz krass finde, ist eine Person, die so lange Zeit im Gefängnis war, die, wenn diese Person in eine Machtposition kommt und seine Reaktion, sein Plan ist nicht Vengeance. Sein Plan ist, wir müssen zusammenkommen. Und wir müssen dieses Land nach vorne bringen. Und wir brauchen alle. Und ich weiß, es ist ganz schwierig, unsere Geschichte, aber wir müssen uns gegenseitig, we have to forgive and reconcile.
Ja.
Das schafft nicht jeder.
Sollten wir vielleicht manche ja, jetzt auch dahin schicken, um sich darauf mal zu besinnen. So einigen Politikern würde das ganz gut tun, aber nicht nur Politikern.
In der heutigen Situation, wo wir mehrere Kriege jetzt laufend, es ist schade. Alle die Menschen, die erstmal verletzt werden, aber auch die so viel Energie, die wird fokussiert nicht Leben besser zu machen auf die Erde, sondern fokussiert sich mit dem anderen zu kämpfen. Das ist a waste of human potential.
Ja. Ja, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. bei Miss Halvo ist es ja auch so, ich meine, es ist ja ein sehr regulierter Markt, in dem ihr da unterwegs seid. Und kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, hast du ja auch gesagt, ihr müsst auf viele Sachen achten, weil es ein regulierter Markt ist und es geht auch um Leben und Tod. Es ist keine normale Software, wo man mal einen Bug hat und dann, ja, dann wird das dann behoben, sondern es kann wirklich ernste Konsequenzen haben. Also ist auch ja auch sinnvoll, dass das sehr reguliert ist. Wie wirkt sich das denn bei euch auf die Entscheidungsfindung auch aus und auf den allgemeinen Prozess bei euch?
So in Entscheidungsfindung, also erstmal, weil wir eine medizinische Software bauen, dann sind wir ja reguliert. Es gibt EU-Regularien, die sagen, wie unsere Prozesse aussehen sollen, wie wir Sachen dokumentieren müssen. So, das hilft uns in Alltag zu sagen, zumindest, hey, wir haben einen Prozess, wir müssen dem Prozess folgen, weil Compliance. Wir sind Menschen, wir müssen immer Refreshers machen, das tun wir. Aber Entscheidungen. Und dann gibt es Sachen, die gefährlich für Menschen sind. Die sind super hoch Prio. Es gibt Gesetze und dann es gibt die Wünsche, ne? Sachen, die man verbessern möchte. Und das sind ungefähr die Reihenfolge, in welcher wir ständig im Alltag priorisieren. Was ist menschengefährdend und wir müssen da was tun? Welche neuen Gesetze gibt es? Was sind gesetzliche Veränderungen? Okay, welche Features brauchen wir dafür? Und dann als allerletzte kommen die Wünsche.
Jetzt hast du vorhin erzählt, ihr seid ein Remote-Unternehmen. Gibt es da auch bestimmte Herausforderungen oder ist es ganz natürlich, dass ihr alle remote arbeitet? Oder wie gestaltet ihr da so den Teamzusammenhalt?
So Teamzusammenhalt. Okay, so Remote Arbeiten ist nicht für jeder. Erstmal, es gibt Personen, die wirklich brauchen dieses, ich gehe ins Büro und ich sehe Menschen um mich herum. Und ich habe das gesehen, als Covid kam, dass es gibt Personen, die wirklich gelitten haben. Es hat denen dem Büro gefehlt. Ich bin nicht so eine Person, ich bin ganz glücklich in meinem Büro zu Hause und für mich eine Videokonferenz ist genauso präsent wie eine Person, die sich neben mir sitzt. Ist nicht das Gleiche, aber die Distanz ist nicht so hoch. Und was wir tun, um den Zusammenhalt so zu halten, ist, wir machen Meetings, ne? Ohne dass es gibt einen Arbeitsbezug, einfach zusammen, gemeinsames Kaffee trinken und ein virtuelles Mittagessen. Wir machen natürlich auch ab und zu Treffen vor Ort, wo wir dann für ein paar Tage zusammenarbeiten. Und dann haben wir die Gelegenheit, gemeinsam Mittag zu essen, gemeinsam irgendeine Aktivität abends zu gehen. Ja, das Typische, das machen wir auch. Aber das
Also,
Wichtigste,
ja.
ich glaube, ist auch diese Erlebnisse, die wir zusammen machen. Na, wenn es gibt ein Projekt und die Deadlines und wie organisieren wir uns und wie handeln wir gemeinsam den Stress und wie feiern wir zusammen, wenn wir das geschafft haben. Das sind auch unterschiedliche Touchpoints, die dich an dein Team binden. Und ich finde, eine der tollsten Sachen, die Teams bindet, ist Erfolg. Jedes Mal, dass du ein Erfolgserlebnis hast, ja, das ist wie ein Klebstoff, ne? Wir haben es geschafft. Das macht Spaß.
Wie schaffst du das denn, alle zu alignen? Weil Alignment ist ja auch ein Punkt. Wie funktioniert das gut, dass da alle auch wirklich an einem Strick ziehen?
Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, 100% Alignment. Ich kann nicht beweisen, dass man das erreicht. Aber was ich tue immer, wenn plötzlich wir müssen unsere Arbeitsweise umpriorisieren, sofort. Es ist sehr wichtig, die Zeit sich zu nehmen, zu erklären, wieso wir das tun. Ja, was sind die Optionen? Die Gelegenheit um Austausch über diese Optionen. Gibt es etwas, was wir vergessen haben? Nicht nur frontal sagen, hey, wir machen es so wie am Schiff. Am Schiff, es gibt eine andere Drucksituation und da ist ganz klar, wer den Hut hat, und wer die Erfahrung hat, die Situationen einzuschätzen. In dem Gebiet, wo ich arbeite, es ist deutlich komplexer. Es ist nicht wie nur ein kleiner Container, wo du so viel sehen kannst. Es gibt viele Ecken, die vielleicht mir nicht bekannt sind, aber andere Kollegen doch kennen. Und zusammen, wenn wir uns austauschen über, hey, wir müssen unsere Richtung ändern, wir müssen unsere Scope ändern, wir müssen unsere Prioritäten ändern. In diese Diskussion kommen diese Themen hoch und manchmal trifft man andere Entscheidungen, die besser sind, als wenn man gesagt hätte, no, wir gehen links, ohne wirklich diesen Austausch. Aber ganz, ganz wichtig ist die Offenheit. Ich liebe in die Softwareindustrie zu arbeiten, weil das sind meistens logische Menschen. Und wenn du die Logik erklären kannst und du sagst, hey, ich glaube, es ist links, weil A, B, C. Und deine Logik ist transparent zu allen Teilnehmern und sie können da Sachen schieben, gucken. Dann ist dieses Alignment deutlich besser, als wenn du das nicht tun würdest.
Also immer auf die gute Kommunikation achten und die Sachen auch aus den verschiedenen Rollen, aus den verschiedenen Perspektiven beachten oder betrachten und sich da auch die Zeit nehmen, zu erklären, warum etwas ist, wie es ist. Das ist ja dann, ja, wie du sagst, auch ein Unterschied zum Schiff. Ja, einfach machen, da ist die Zeit überhaupt nicht da und ja, da vertraut auch jeder da drauf, das wird schon gerade das Richtige sein. Ja. Jetzt bist du ja auch persönlich ein sehr neugieriger Mensch, finde ich, ja, und eignest dir ja auch ganz neue Dinge an. Wie bewahrst du dir diese Neugier?
Das ist eine gute Frage. Ich musste in meinem Leben viele Sachen lernen. Also ich bin gewachsen zum Beispiel in Puerto Rico, USA, Spanien, Kalifornien. Jetzt lebe ich in Deutschland. Also ich bin per se eine offene Person, weil ohne eine offene Person zu sein, wäre es sehr schwierig, andere Kulturen Spaß zu haben und ein gutes Leben zu haben. Aber was mich zieht, ist immer, was weiß ich nicht? Von welchen Menschen kann ich denn irgendwas lernen? Also ich versuche viel zu lesen. Ich bin jedes Mal, dass ich höre ein interessantes Buch, I'm like, ah, das klingt spannend, wird sofort die Amazon-Liste ergänzt. Für die nächsten Einkauf. Und so werde ich ständig zu neuen Ideen, werde ich neue Ideen bekommen. Gleichzeitig, wenn ich ehrlich bin, dann sind meistens diese neuen Ideen sind in der Softwarebereich, weil so viel passiert. Ne? Ja, jetzt mit KI, aber ich finde es sehr spannend, wie Software die Lebensqualität in viele, viele Bereichen verbessern kann. Und deswegen bleibe ich da. Das ist, ne, meine Neugier ist da überlastet. Da ist viel zu lernen. Aber ich freue mich, dass ich in diesem Segelwettbewerb teilgenommen habe, weil das ist wirklich das erste Mal in einer langen Zeit, dass ich hier was ganz getrennt, komplett von Softwareentwicklung gemacht habe. Und das hat nochmal neue Perspektive mir gegeben, die ich vielleicht in der Softwareentwicklung alleine nicht so findet wäre.
Ja, super spannend. Also, ich nehme ganz viel mit hier aus dem Gespräch heute. Also, irgendwie habe ich jetzt auch mal Lust, segeln zu gehen. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Erfahrung, auch wie du das beschrieben hast mit den verschiedenen Teilnehmern und auch mit der sportlichen Herausforderung. Und ja, ich finde es auch super klasse, wie positiv du bist. Und obwohl du von der Rolle her ja im Unternehmen ja als Geschäftsführung sehr, sehr weit oben bist, finde ich das total super, dass du ja, darauf auch gar nicht so pochst, ne, sondern so auf flache Hierarchien bedacht bist und da auch irgendwie auf jeden so achtest und versuchst, alles aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ja, danke dafür den Einblick heute.
Danke dir für die Fragen und den interessanten Austausch.
Ja, gibt's vielleicht abschließend noch einen Tipp von dir für die Teams, wo du sagst, das ist noch mal ein Tipp, der Teams hilft, wirklich besser aufeinander zu achten und zusammenzuarbeiten?
Wow, es gibt so viele Sachen. Ich glaube, mein Mantra ist, wenn jemand macht etwas, das für dich unlogisch klingt, die Frage ist, was führt dazu? Und neugierig zu sein, hey, du willst links gehen, was hat dazu geführt? Und diese Neugier nutzen, um dann etwas zu lernen von anderen Personen. In diesem Austausch manchmal entsteht, ne, dass deine Perspektive, in deine Perspektive, in deinen Blickwinkel irgendwas gefehlt hat. Finde es sehr wichtig in der Zusammenarbeit. Und wenn du neugierig über andere Menschen bist, das macht die Leute glücklich auch. Die werden es mögen, wenn du neugierig bist über was sie tun und wie sie es tun.
Ja, vielen Dank für den abschließenden Tipp. Also an alle Teams draußen, bleibt neugierig, geht aufeinander zu und probiert auch mal was ganz Neues aus, was gar nicht in eurem Bereich liegt. Dazu hast du mich heute auf jeden Fall inspiriert. Und ja, vielen Dank, Joel, für das Gespräch. Und ja, allen anderen, bitte abonniert den Podcast, teilt ihn auch gerne, damit ihr dann auch die nächste Folge nicht verpasst, wenn es wieder heißt, It's Teamtime, Baby.